Herzlich willkommen im Veganbook. Wir liefern aktuelle Informationen und Beiträge zu den Themen Veganismus, Tier- und Menschenrechte, Klima- und Umweltschutz. Dr. Med.-Ernst Walter Henrich am 11. März 2017 zum Thema Die Wahrheit über den Zoo. Unter www.süddeutsche.de ist nachfolgender Artikel erschienen. Riesenhype um Knut, aber kein Interesse für die Arktis. Untergraben die Zoos mit schlechten Haltungsbedingungen nicht ihre eigenen Ansprüche? Sie wollen doch das Bewusstsein für den Umwelt- und Naturschutz fördern, indem sie den Menschen die Tiere nahebringen. Es ist immer wieder zu hören, die in Zoos gefangen gehaltenen Tiere dienten als Botschafter ihrer Art dazu, die Menschen aufzurütteln und zu einem anderen Umgang mit der Natur anzuregen. Das funktioniert aber erwiesenermaßen nicht. Der Riesenhype um den Eisbären Knut im Berliner Zoo etwa hat allenfalls die Zookasse zum Klingeln gebracht und vielleicht noch die Plüschtierindustrie angekurbelt. Mit Blick auf den Schutz der Arktis und ihrer Bewohner hat er nicht das Geringste bewirkt. Ebenso wenig wurde die fortschreitende Vernichtung der afrikanischen oder indonesischen Regenwälder dadurch aufgehalten, dass seit über 100 Jahren Gorillas und Orangutans im Zoo zu besichtigen sind. Ein weiterer Anspruch der Zoos ist, dass sie zur Bildung beitragen. Das tun sie nicht. Studien zeigen, dass die Besucher kaum mehr über Tiere wissen als Menschen, die sich überhaupt nicht für Tiere interessieren und noch nie in einem Zoo waren. Die durchschnittliche Verweildauer der Besucher vor den einzelnen Gehegen liegt, unabhängig von der Art und Anzahl darin gehaltener Tiere, bei unter einer Minute pro Käfig. Sie liegt lediglich während der Fütterungszeiten etwas höher oder wenn ein Jungtier zu sehen ist. Viele Besucher werfen nur im Vorübergehen einen Blick auf die Tiere. Allenfalls bleiben sie kurz stehen, um ein Handyfoto zu machen. Wenn man genau hinschaut, wird also klar: Zoos bringen den Menschen die Tiere nicht näher. Im Gegenteil. Im Gegenteil? Wieso das? Zoobesuche mit Kindern sind ja fast ein gesellschaftliches Muss. Sobald der Nachwuchs da ist, wird in den Zoo gegangen. Mit den Eltern, den Großeltern, dem Kindergarten, der Schulklasse. Und was lernen die Kinder im Zoo? Dass es okay ist, Tiere einzusperren. Respekt vor Tieren lernen sie nicht. Entsprechend verhalten sie sich auch. Da wird gegen Scheiben geklopft, gerufen, gepfiffen, in die Hände geklatscht. Nicht selten werden die Tiere mit Kieselsteinen, Ästen oder sonstigen Gegenständen beworfen. In den Affenhäusern sieht man immer wieder Besucher, nicht nur Kinder, sondern auch Erwachsene, die Grimassen ziehen oder sich mit Huhu-Geschrei unter den Armen kratzen. Wie wenig es darum geht, Achtung und Respekt vor den Tieren zu erlernen, belegen auch die Speisekarten der Zoo-Restaurants. Weil dort auch Fleischgerichte angeboten werden? Vegetarische oder vegane Alternativen gibt es allenfalls in Form von Beilagen. Vereinzelt stehen sogar exotische Wildtiere auf der Karte, wie man sie im Gehege ums Eck gerade noch besichtigt hat. Springbock, Gnu, Kudu oder Strauß. Im Hoyerswerda Zoo-Restaurant habe ich auf der Speisekarte eine Maasai-Kriegerplatte gesehen, mit gebratenem Fleisch vom Krokodil in grüner Currysauce. Ich staune über ein eindrucksvolles, faszinierendes Lebewesen und dann esse ich es auf? Ja, auf die Idee, die Zoobesucher dazu anzuregen, einen ganz persönlich erlebbaren Beitrag zu Tier-, Natur- und Umweltschutz zu leisten und wenigstens am Tag des Zoobesuches auf Bratwurst oder Wiener Schnitzel zu verzichten, kommt kein einziger der deutschen Zoos. Viele Zoobesucher spenden doch Geld für die Tiere. Es gibt da diese Spendentrichter, in denen Kinder gern Münzen rollen lassen. Das sind eher Spaßgeräte für den Nachwuchs und die Erwachsenen bekommen ein wenig das Gefühl, etwas für den Zoo und damit vielleicht auch für den Tier-, Arten- und Naturschutz gespendet zu haben. Viel kommt dabei aber nicht zusammen. Da rollen vor allem 5 bis 20 Cent Münzen. Etwas anderes sind die symbolischen Patenschaften, die je nach Attraktivität des ausgewählten Tieres unterschiedlich teuer sind. Für einen Schimpansen kann eine Patenschaft schon mal 1000 Euro im Jahr kosten. Ein Erdmännchen gibt schon für 50 Euro. Dafür bekommen die Spender aber auch etwas. Sie werden online gewürdigt und Großspender, etwa örtliche Betriebe, werden auf den Gehegetafeln aufgeführt. Außerdem existieren Fördervereine, in denen häufig Politpromis engagiert sind. Angela Merkel beispielsweise macht sich für den Zoo Stralsund stark. Irgendwas für Tiere zu tun, macht sich immer gut. Zoos helfen immerhin, Arten zu erhalten, die in freier Wildbahn auszusterben drohen. Sie bieten eine Zeitbrücke, über die die Tiere gerettet werden sollen, um sie in Zukunft auswildern zu können. Ist ein weiteres Argument. Als 1973 das Washingtoner Artenschutzabkommen verabschiedet wurde, kam der für die Zoos unabdingbare Nachschub an Tieren bedrohter Arten zum Erliegen. Hinter dem Abkommen steckte die Erkenntnis, dass eine der Hauptursachen für das Aussterben bestimmter Tierarten der Handel mit wild gefangenen Tieren eben dieser Arten war. Es sind ja seit Mitte des 19. Jahrhunderts für europäische und amerikanische Zoos Myriaden an Wildtieren der freien Wildbahn entnommen worden. Es wurden zum Beispiel ganze Gorilla-Familien ausgelöscht, um ein einziges Jungtier zu fangen. Für jedes Gorillakind, das lebend in einem Zoo ankam, mussten bis zu 20 Gorillas ihr Leben lassen. Mitte der 80er Jahre wurde dann ein europäisches Erhaltungszuchtprogramm begründet, über das die Zoos ihren Bedarf an Wildtieren jetzt selbst züchten. Bis heute sind allerdings nur etwa 3,5% der erfassten Arten Teil dieses Programms. Deutsche Zoos sind mit 63 Arten beteiligt. Eine Auswilderung der nachgezüchteten Tiere dieser Arten ist aber zu größten Teilen weder vorgesehen noch möglich. Die werden ausschließlich für die Zurschaustellung gezüchtet. Die Argumentation der Zeitbrücke ist insofern reine Augenwischerei. Dann heißt es wieder, manche Tiere werden doch tatsächlich ausgewildert. Damit machen die Zoos gern Werbung. Tatsächlich aber gibt es ernstzunehmende Auswilderungsprojekte nur für eine kleine Handvoll der nachgezüchteten Arten. Etwa Mufflon, Alpensteinbock, Wisent, Uhu, Luchs, Weißstorch oder das viel zitierte Przewalski-Pferd. Der Zoo in Dortmund zum Beispiel weist gerne auf sein Auswilderungsprogramm hin. Allerdings hat er seit 1991 genau 5 Bartgeier und 3 Schleiereulen zur Auswilderung zur Verfügung gestellt. 8 Vögel in 23 Jahren. Zoos beteiligen sich häufig an Schutzprojekten in Ländern, wo die Tiere bedroht sind. Einige solche Projekte werden von den Zoos tatsächlich mit Geld gefördert. Aber auch das ist vor allem Werbung. Schaut man sich die Jahresberichte der Zoos an, die allerdings kaum noch veröffentlicht werden, sieht man, die aufgewendeten Mittel liegen in aller Regel im Promillebereich der hauseigenen Werbebudgets. Im Jahr 2011 beispielsweise gab es eine auf 12 Monaten ausgelegte Kampagne zur Unterstützung verschiedener Schutzprojekte für Menschenaffen. Das war die breitest angelegte Kampagne, die es aus Zookreisen heraus jemals gab. Der Münchner Tierpark Hellerbrunn hat die vergleichsweise lächerliche Summe von exakt 3.797 Euro beigesteuert, bei einem Gesamtjahresumsatz im zweistelligen Millionenbereich. Aber manche Zoos nehmen für sich in Anspruch, wissenschaftliche Forschungen zu betreiben. Wenn Sie tatsächlich ein wissenschaftliches Forschungsinteresse haben, bezieht sich das in erster Linie auf zoospezifische, teils auch nur auf rein innerbetriebliche Belange. Vielfach forschen sie noch nicht einmal selbst. Es sind vielmehr Studenten, die gelegentlich Daten für ihre Bachelor- oder Masterarbeiten im Zoo sammeln, die diese dann als eigenen wissenschaftlichen Beitrag ausgeben. Der über den Zoo hinausreichende wissenschaftliche Wert der Arbeiten ist denkbar gering. Können die Zoos nicht umgestaltet werden, damit sie ihren eigenen offiziellen Ansprüchen gerecht werden? Auf eine Weise, dass die Besucher tatsächlich mehr Mitgefühl für die Tiere entwickeln? Machen wir uns nichts vor. Zoos sind Gefängnisse, in denen Tiere lebenslang eingesperrt sind. Die Haltung von exotischen Wildtieren sollte auslaufen. Keine Nachzuchten, keine Importe mehr. Solange die gegenwärtig lebenden Tiere noch da sind und nicht ausgewildert werden können, müssen sie so gehalten werden, dass ihre Bedürfnisse und Ansprüche erfüllt sind und nicht die der Besucher. Wo das nicht geht, müssen eigene Refugien für sie geschaffen werden. Im Übrigen müsste das Steuergeld, das in immer neue Zugehege hierzulande gesteckt wird, besser in den Ausbau von Schutzzonen in den natürlichen Heimaten der Tiere investiert werden. Zoos passen nicht mehr in die heutige Zeit. Und was ist mit den Menschen, die sich tatsächlich für die Tiere interessieren? Jeder Dokumentarfilm, wie es sie heute zu jeder in Zoos gehaltenen Tierart in herausragender Qualität gibt, vermittelt mehr Kenntnis und Wissen und weckt mehr Empathie, als ein Zoobesuch dies je vermag. Im Übrigen ist jeder Schmetterling am Wegesrand mehr Natur als alle Zoos der Welt zusammengenommen. Wie reagieren die Zoos auf die Vorwürfe? Offenbar versuchen sie, die Kritik, die ich in meinem Lehrbuch »Lebenslänglich hinter Gittern« zusammengefasst habe und die öffentliche Debatte, die es entfacht hat, auszusitzen. Bislang jedenfalls hat sich nur der Direktor des Münsteraner Zoos zu Wort gemeldet. Er bezeichnet meine Kritik als hoffnungslos mit Un- und Halbwahrheiten überfrachtet. Was genau er bemängelt, ist freilich im Dunkeln geblieben. Was soll Ihrer Meinung nach nun aus den Zoos werden? Die zoologischen Gärten könnten in botanische Gärten umgewandelt werden oder allenfalls in Wildparks mit einheimischen Tieren, wo sich gestresste Städter weiterhin erholen und entspannen könnten. Zudem könnten die Anlagen genutzt werden, um Tieren in Not zu helfen. Viele exotische Tiere, Kleinsäuger, Vögel, Reptilien, Amphibien oder Spinnen werden beschlagnahmt oder landen in Tierheimen, weil ihre Besitzer sie nicht mehr halten können. Vegan, die gesündeste Ernährung und ihre Auswirkungen auf Klima und Umwelt, Tier- und Menschenrechte. Mehr unter www.provegan.info.